Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Entführungen, Pendelbuch und Fragenfreitag. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich wirklich riesig gefreut, denn es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Auf welchem Rechtsgebiet ist man tätig, wenn man an der Harvard Law School und bei der Polizei NRW zur Verhandlungsexpertin ausgebildet wurde? Wenn man internationale Entführungen verhandelt und die Interessen Deutschlands für das Auswärtige Amt bei den Vereinten Nationen in New York, in Atlanta und der deutschen Botschaft in Malawi vertreten hat, liegt eigentlich auf der Hand, finde ich, oder? Genau, Familienrecht. Ha, ich glaube, das habt ihr jetzt echt nicht kommen sehen, oder? Falls ihr noch nicht wisst, wer heute am Mikro sitzt, gibt's noch so einen ganz kleinen Tipp. Trennung mit Kind. Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass heute Carola Rosenberg zu Gast ist, die nicht nur den Fragenfreitag auf Instagram groß gemacht hat, sondern auch das Thema Kinder voll in den Fokus ihrer Beratung stellt. In ihren Videos klärt sie auf, gibt Tipps zu allen wichtigen Themen rund um Trennung bis hin zum Auswandern mit Kindern. Sie unterstützt Mandantinnen und Mandanten mit praktischen Tools wie dem Pendelbuch und leistet Hilfe zur Selbsthilfe mit Infoportal und Trennungsfortbildung. Ich sag ja, wir haben heute eine ganze Menge zu besprechen. Liebe Carola, wir haben schon so oft auf Instagram hin und her geschrieben und geschnackt. Ein Gespräch war mehr als überfällig, finde ich. Ich freue mich deshalb riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, Steffi, hallo und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Es war wirklich überfällig. Carola, ich habe dich schon ein bisschen angeteasert, aber ich will noch so ein paar Infos zu dir ergänzen. Du bist Fachanwältin für Familienrecht, Gründerin der Kanzlei Trennung mit Kind und begleitest seit über 10 Jahren, und zwar bundesweit, Trennungen. Und zwar, wie der Name deiner Kanzlei eben schon verrät, voll mit dem Fokus auf die von Trennungen betroffenen Kinder. Du hast dir auf die Fahne geschrieben, Konflikte zu lösen und gemeinsam mit Mandantinnen und Mandanten eine friedliche und sichere Nachtrennungsfamilie zu gestalten, wie du es nennst. Finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Bevor wir aber in all diese spannenden Themen einsteigen, wie immer, erstmal meine Standardfrage zu Beginn. Warum hast du Jura studiert?
Ja, warum Jura? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil die erste Antwort war darauf, dass ich kein Jura studieren wollte, obwohl ich aus einer Juristenfamilie komme. Und ich habe mich dann ja erstmal entschieden, eine Polizeiausbildung zu machen. Und während der Polizeiausbildung habe ich festgestellt, dass ich zwar überraschenderweise gut schießen kann, aber 10 Kilometer Läufe durch den Sand total blöd finde. Und außerdem hat sich dann irgendwie auch rausgestellt, dass ich so Wach- und Wechseldienst und Schichtdienst nicht so gut verknusel und tatsächlich aber das kleine Jurastudium, was man während der Ausbildung machen muss, mir relativ in den Schoß gefallen ist und nicht schwer gefallen ist und tatsächlich sogar Spaß gemacht hat. Im Gegensatz zu vielen Kollegen, die in der praktischen Ausbildung sehr aufgeblüht sind und sich quasi eher mit dem theoretischen Teil rumgequält haben. Ja, und als bei der Polizei dann eigentlich klar war, dass das dass der Wach- und Wechseldienst erstmal lange Jahre die Voraussetzung für alles andere, was ich da eigentlich ganz spannend fand, ist, dann habe ich gesagt, ja gut, dann kann ich doch lieber Jura studieren.
Muss man in aller Regel auch weniger rennen, wenn alles gut läuft, vielleicht allenfalls mal zum Nachtbriefkasten
das Beigericht. Aber wenigstens nicht durch den Sand, ne?
Nee, aber nicht durch den Sand. Ist ja witzig, ich komme auch aus einer, oder bin auch ein Anwaltskind und ich wollte alles machen, außer Jura, aus Prinzip. Mir hat's aber dann, ich hatte auch in der Schule schon Wirtschaft und Recht und alles bis zum kleinen Schein innerhalb der kleinen Scheine hatten wir schon in der Schule und das hat mir leider halt auch sehr viel Spaß gemacht sozusagen und deswegen, upsi. Aber das gefiel mir eben schon ganz gut. Schießen konnte ich ziemlich gut, aber mit dem Laufen, das war nicht so meins, gefällt mir sehr. War dir schon während des Studiums dann klar, in welche berufliche Richtung du gehen willst? Also war da schon irgendwie klar, ach, Anwältin fände ich eigentlich ganz cool?
Also es war so, dass als ich bei der Polizei aufgehört habe, in Anführungsstrichen, war das eigentlich erstmal kein Aufhören, sondern es nannte sich Laufbahnwechsel. Also erst war der Plan, zur Polizei zurückzugehen, nur dann eben in die Teppichetage zu gehen. Aber während des Studiums ist für mich eigentlich relativ schnell klar geworden, dass so die Freiheit, die man ja auch als Anwalt hat, so der Unternehmergeist und die Gestaltungsmöglichkeiten doch ja irgendwie spannend sind. Und dann hat sich das eigentlich schon relativ zügig im Studium angedeutet, dass, ich sag mal so, diese klassische Behördenkarriere eher nicht meinen Talenten entspricht.
Das heißt, du hast auch nie damit geliebäugelt, irgendwie Richterin zu werden, sondern war dann schon klar, wenn, dann frei und selbstbestimmt und...
Nee, ja, also für mich stand eigentlich zur Debatte entweder tatsächlich Auswärtiges Amt, ja, in Diplomatendienst, das war für mich die quasi Alternativkarriere, oder Anwalt, und wenn Anwalt, dann war auch klar, es gibt eigentlich zwei Rechtsgebiete, die in Frage kommen, das war entweder Strafrecht oder Familienrecht, und ich habe während des ganzen Studiums eigentlich immer schon gearbeitet und habe da sowohl beim Strafrechtler als auch so ab 2009, da hat mein Vater, der ja Familienrichter war, also da hatte ich natürlich ein ganz gutes Vorbild und bin da mit vielen familienrechtlichen Bereichen quasi aufgewachsen. Da hat sich für mich relativ schnell rauskristallisiert, dass ich, oder ich sag mal so, dass ich das den Eindruck hatte, mit den Stärken, die ich mitbringe, bin ich im Familienrecht am besten aufgehoben und das wird besser als im Strafrecht oder deutlich besser als in der Behörde.
Also wenn man dich so ein bisschen beobachtet auf den Social Media Plattformen, dann strahlst du das auf jeden Fall aus, dass du das Familienrecht bist. Da kommen wir gleich noch zu. Was magst du denn am Familienrecht so ganz besonders?
Beim Familienrecht geht es um die Gestaltung von Zukunft und ganz besonders um die Gestaltung von Zukunft von Kindern. Und was ist zukunftsgestaltender, als wenn man versucht und sich dafür einsetzt, für Kinder und für Familien nach Trennungssituationen eine Zukunft zu gestalten, die einfach ein lebenswertes Leben für alle möglichst natürlich beinhaltet. Ja, und in allererster Linie eben für die Kinder, die in so teilweise ja doch sehr, sehr schwierige Situationen völlig unschuldig reinkommen.
Finde ich einen mega Begriff fürs Familienrecht oder eine schöne Umschreibung, Zukunftsgestaltung. Demgegenüber ist Strafrecht dann ja eher Vergangenheitsbewältigung.
Ja, genau. Ja, absolut.
Gefällt mir.
100% für mich der Unterschied, ja.
Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, gefällt mir sehr gut. Carola, nimm uns mal mit in die Zeit deiner Kanzleigründung. Wir haben ja ganz viele Studentinnen, Studenten, Referendare unter den Zuhörern. Das heißt, die sind immer ganz besonders interessiert dran, wie es bei meinen Gästen so losging im Job. Hast du in Anstellung begonnen oder hast du gleich gegründet?
Ich habe während des Studiums, wie gesagt, schon viel gearbeitet, auch beim Anwalt gearbeitet, in einer Strafrechtskanzlei auf der einen Seite, da auch in einer spezialisierten Strafrechtskanzlei und auf der anderen Seite in der Kanzlei von meinem Vater. Wie gesagt, der war nochmal Anwalt, nachdem er in Pension gegangen ist. So dass ich da natürlich schon so, würde ich sagen, diese Praxiserfahrung, die man vielleicht auch ein bisschen braucht, um einen strukturierten Anfang hinlegen zu können, mitnehmen konnte. Aber in dem Moment, wo ich meine Anwaltszulassung dann tatsächlich auch hatte, da habe ich mich sofort selbstständig gemacht. Und zwar eigentlich ganz klassisch, muss man sagen, das, wo im Studium, jedenfalls zu meiner Zeit damals, immer jeder gesagt hat, das darfst du auf keinen Fall tun, das wird alles ganz grässlich. Ja, du darfst ja auf keinen Fall, also wenn du Anwältin wirst und du nagelst dir quasi ein Schild an die Tür und sagst, herzlichen Glückwunsch, jetzt bin ich Anwalt, komm mal alle zu mir, dann kannst du auch gleich Taxi fahren gehen, da wird ja nie was draus. Und also für die, die zuhören, die in dieser Situation sind, lasst euch von diesem Schrott nicht verunsichern. Das ist einfach nicht wahr. Ja, also das ist einfach Quatsch. Das ist irgendwelches Altherrendenken, die mit modernem Marketing, moderner Unternehmensführung einfach davon keine Ahnung haben.
Ich glaube, die Zeiten sind vielleicht auch noch mal anders als vor
ganz anders.
20, 30 Jahren. Ich glaube, heute ist ganz vieles möglich, was zu Zeiten, als mein Vater seine Kanzlei gegründet hat, undenkbar war. Da kommen wir zum Marketing, kommen wir, glaube ich, auch gleich noch mal ganz vertieft. Was ich aber finde, du warst aus meiner Perspektive besonders mutig. Du hast nämlich deine Kanzlei auch noch gegründet, als du schwanger warst. Erzähl mal so ein bisschen, was hat dich bewogen, ein Stück weit auch finanzielle Risiken, auch wenn du es jetzt eben deinen persönlichen Weg gefunden hast, aber wie bist du mit den Risiken umgegangen, mit der Gründungs-, mit der Aufbauphase? Ich meine, das ist ja jetzt, wenn man schwanger ist und dann nachfolgend mit einem kleinen Kind, ja auch herausfordernd.
Ja, also ich sag mal, eine Gründung ist natürlich zu jeder Zeit herausfordernd. Ja, ich habe immer gesagt, du kannst halt entweder dich in eine Ecke setzen und sagen, ist alles so schwierig, oder du kannst halt einfach mal hingehen und sagen, ja, ist mir egal, ich mache aber trotzdem. Mir haben gefühlt alle Leute, die mit denen ich je geredet habe, entweder gesagt, ach ja klar, mach dich mal ein bisschen selbstständig, dann machst du mal 2, 3 Fälle, ist ja wunderbar, das lässt sich ja auch gut vereinbaren. Oder gesagt, bist du wahnsinnig, dann doch lieber in Anstellung. Also die Idee, dass man als junge Frau mit Kinderwunsch trotzdem sagen kann, ist mir doch egal, ich mache trotzdem Karriere und ich mache auch nicht ein bisschen eine Wohnzimmerkanzlei und hab mal 3 Fälle im Jahr, sondern ich gebe Gas und ich möchte eine der führenden Expertinnen im Kindschaftsrecht werden, mit dem klaren Fokus und dem klaren Ziel. Da ist mir sehr viel gesagt worden, das geht nicht. Ja, und das geht nicht ist letztendlich die blödeste Antwort, die man bekommen kann, weil das weiß jemand anders ja gar nicht. Das muss man muss halt einfach mal machen, und dann kann es natürlich passieren, dass man auf Situationen stößt, wo man merkt, okay, also der Weg funktioniert jetzt nicht, ich muss also nochmal rechts abbiegen oder links abbiegen, und vielleicht gibt's da nochmal einen Umweg, und vielleicht muss man Dinge vielleicht mal einfach neu denken und eben nicht in klassischen Strukturen verharren, weil die Leute, die sagen, das geht nicht, die denken meistens in klassischen Einbahnstraßen. Und das ist ja sowohl bei der Gründung, ob mit oder ohne Kind, als auch im Familienrecht immer die Kunst, dass man aufhört zu sagen, das geht nicht, und aufhört zu sagen, es gibt hier nur einen Weg zum Ziel, sondern sagt, natürlich geht das, ich muss nur rausfinden, wie. Und das habe ich letztendlich gemacht. Ich weiß nicht, ob das so viel mit Mut zu tun hat. Es hatte sicherlich sehr viel mit harter Arbeit zu tun, mit vielen, vielen Stunden Lesen, mit einem unbedingten Willen. Aber ja, also ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, dann kann man das machen. Es gibt sicherlich leichtere Wege. Steht ohne Frage. Das ist eine Herausforderung. Und dann muss man schon auch nochmal sagen, ist es eine besondere Herausforderung, wenn man trotzdem sagt, man möchte nicht nur Kinder bekommen, und zwar egal, ob Frau oder Mann, sondern man möchte zudem auch aktiv Zeit mit den Kindern verbringen und nicht sagen, so, jetzt habe ich ein Kind bekommen, herzlichen Glückwunsch, entweder der Partner oder die Partnerin oder die Nanny werden es schon richten, sondern wenn man sagt, ich verbinde meine erfolgreiche Kanzleigründung mit einer erfolgreichen Elternschaft, dann stößt es auf Herausforderungen, aber keine, die nicht zu bewältigen sind.
Die Welt sagt, geht nicht, und Carola sagt, geht nicht, gibt's
doch
nicht. Gefällt mir.
Nee, geht nicht, gibt's nicht, würde ich gar nicht sagen. Also man kommt in Situationen, wo man wirklich feststellt, so geht es tatsächlich nicht. Und ich will es auch nicht kleinreden. Also es ist schon nicht so, dass es einfach ist. Aber dass es jetzt gar keinen Weg gibt, das ist Quatsch.
Ich glaube, dass es einfach ist. Ich glaube, das würde auch keiner denken. Deswegen, ich bleib dabei. Ich fand's mutig, den Zeitpunkt. Man nimmt auch jetzt wahr, wie doll du Gas gibst. Und es scheint ja bestens zu funktionieren. Du hast, das wissen ja die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich führe ja immer so ein bisschen Vorgespräche. Wir haben auch recht lang geplaudert, und im Vorgespräch hast du mir gesagt, also eine ganz normale Kanzlei zu führen, das wäre für mich schwierig. Was meinst du in dem Zusammenhang mit normaler Kanzlei? Ich meine, ich weiß jetzt schon einiges über dich, aber die Lauscher da draußen ja nicht. Was machst du aus deiner Wahrnehmung anders als vielleicht der ein oder andere Kollege, die ein oder andere Kollegin da draußen?
Ich würde sagen, ich bin ausgebrochen aus klassischen Kanzleistrukturen, so wie man die kennt, dass man in seinem Gerichtssprengel aktiv ist und seine Mandantinnen und Mandanten empfängt und sein Sekretariat hat und alle fangen um 8 Uhr an und hören am besten um 8 Uhr abends wieder auf, sondern ich bin einfach einen anderen Weg gegangen. Ich habe keine Ahnung von Technik und habe eine digitale Kanzlei gegründet. Im Jurastudium lernt man leider nichts über Unternehmensführung. Ich verstehe Kanzleigründung aber als Gründung eines Unternehmens. Und wenn man Kanzlei versteht als modernes Unternehmen und nichts anderes und da auch mal außerhalb der Rechtsbranche guckt, wie heute moderne Unternehmen geführt werden, dann eröffnen sich einfach ganz neue Möglichkeiten. Und wir führen die Kanzlei heute so, letztendlich auch viel im Team, ich führe die so, wir führen die so, dass wir digital arbeiten. Das heißt, Homeoffice ist bei uns Usus, ja, wir reden auch nicht über irgendwelche Obstkörbe, sondern alle, ob Sekretariat oder Anwälte, arbeiten flexibel. Flexibel heißt natürlich nicht, dass, also Gerichtstermine kann man sich logischerweise nicht aussuchen und man muss natürlich Mandantentermine einhalten, aber ob ein Schriftsatz jetzt morgens um 8 oder nachts um 3 geschrieben wird, das ist mir persönlich völlig egal, also ob ich den nachts um 3 schreibe, ob eine Anwältin, andere Anwältin aus unserem Team, die den Schriftsatz nachts um 3 schreibt, who cares, ja, also das war, als ich gegründet habe, oft meine einzige Möglichkeit, gute Schriftsätze zu schreiben, weil wie soll es denn anders gehen, wenn man gleichzeitig noch den Bedürfnissen von einem Kind oder von Kindern gerecht werden soll? Und genau das Gleiche möchte ich natürlich auch für meine MitarbeiterInnen schaffen, dass Vereinbarkeit kein Hindernisgrund ist, sondern ein Grund des Ansporns ist, um einfach noch besser, noch effektiver, noch qualitätsvoller zu arbeiten. Und dieses grenzenlose oder schrankenlose, so ein bisschen dieses Ausbrechen aus diesen, du musst jetzt genau hier in diesem Raum sitzen, zu dieser Uhrzeit diesen Schriftsatz schreiben, was ich als sehr einengend empfinde, das machen wir bei uns halt einfach rigoros gar nicht. Dann haben wir auch nicht so diese ganz strenge Dezernattrennung. Natürlich hat jeder so seine Fälle und seine Hauptbetreuungszeiten, aber wir setzen uns zum Beispiel jede Woche in einem Meeting, was virtuell stattfindet, weil wir haben ja den einen Standort in Köln, den anderen in Berlin, setzen wir uns zusammen mit dem Sekretariat, also auch nicht nur auf Anwaltsebene, sondern im Team zusammen und besprechen die Fälle, die aktuell sind. Wir besprechen Lösungsstrategien und neue Lösungsansätze. Wir holen da oft externe Expertinnen zu, also pädagogische Fachkräfte, psychologische Fachkräfte. Wir haben da mittlerweile wirklich ein absolut tolles Netzwerk, systemische FamilienberaterInnen. Und wenn man so grenzübergreifend, ja, wenn man das jetzt mal auf die einzelnen Fachbereiche sieht, arbeitet, dann kommen einem natürlich auch neue Ideen, um völlig festgefahrene Konflikte zu lösen. Und das ist eigentlich so das, was uns ausmacht.
Ich kenne jetzt nicht dein komplettes Team, aber ich kenne einen Teil deines Teams. Liebe Grüße an Silke. Und ja, ich finde, ihr macht ganz vieles ganz anders. Und ich will jetzt gar nicht spoilern, aber vielleicht lernt ihr da draußen auch noch einen Teil des Teams demnächst kennen. Ich war auf jeden Fall von der Art, wie ihr arbeitet, völlig begeistert. Und ich glaube, das ist alles sehr zukunftsorientiert. Und ich glaube, so hast du auch eine gute Chance, wirklich kompetentes Personal zu finden für die Kanzlei. Das wird ja heute auch immer schwieriger. Und du verlangst natürlich auch viel von allen, die bei euch arbeiten. Aber ihr habt alle viele Freiheiten bei der tatsächlichen Gestaltung des Arbeitsalltags. Und das ist was, das brauche ich persönlich auch zum Arbeiten. Ich bin ganz ehrlich, 9-to-5 würde mich killen. Also erstmal würde ich da gar nicht alles schaffen und das ist auch nicht mein persönlicher Lebensrhythmus. Und ich habe Phasen, da ist wahnsinnig viel zu tun. Es gibt Phasen, da ist es ein bisschen entspannter. Die sind leider eher selten, aber die gibt's auch. Und momentan, du hast es ja mitbekommen, haben wir ja so eine Videokampagne laufen. Es sind irre viele Videos, die ich alle schneide. Und das mache ich ehrlicherweise am liebsten Samstag und Sonntag ab 5 Uhr morgens. Da will keiner was von mir. Da ist es bei mir in der Wohnung ruhig. Alle schlafen noch und ich kriege keine Anrufe. Und da kann ich sowas richtig gut machen. Und ich schätze, das ist jetzt so ein Sonderprojekt mal im Moment. Aber ich mag diese Freiheit. Und ich brauche die auch, um mein Pensum so irgendwie zu schaffen und zu erledigen. Apropos Pensum, das bringt mich zur nächsten Frage. Du machst neben deiner täglichen Arbeit wirklich irre viel auf Social Media, sei es Instagram, sei es TikTok. Das schauen wir uns nachher inhaltlich alles noch ein bisschen genauer an. Du bietest aber auch Kurse an, auch über die sprechen wir gleich noch, aber einfach so in der Masse. Deswegen vielleicht allgemein vorab, dann kommen noch deine Kinder dazu. Carola, wie zum Henker machst du das? Bist du Workaholic? Arbeitest du dich halbtot? Ich verfolge ja, was du alles machst. Und mir ist es ein Rätsel. Wie schaffst du alles und wie behältst du den Überblick? Das ist ja wie das Nächste mit so viel verschiedenen Projekten und über die ganzen Mandate, die du hast. Über die haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen. Ja, das ist ja auch vielleicht noch so ein Teil deiner täglichen Arbeitszeit.
Ja, absolut. Also es ist durchaus auch eine Herausforderung. Das will ich gar nicht kleinreden und ich muss dazu sagen, dass mein Leben deutlich einfacher geworden ist, seitdem ich Silke Umland, meine rechte Hand mit dem Team habe. Also ich muss sagen, die hält natürlich gerade, was so das Organisatorische angeht, was die Bälle alle gleichzeitig in der Luft zu halten angeht, da hält die mir natürlich wahnsinnig den Rücken frei, genauso auch. Also insgesamt einfach, ja, auch Eva Gschwendtner, die auch Anwältin ist. Und insgesamt im Team sind ja noch ein paar mehr, aber ist es einfach so, dass da eine große gegenseitige Unterstützung da ist. Das war natürlich jetzt nicht immer so, ja, also das ist ja auch eine Entwicklung, durch die man gehen muss. Und alle, die quasi noch am Anfang dieser Entwicklung stehen, denen kann ich nur Time Blocking als Tool sehr empfehlen. Das ist so meine Zauberformel, wie man es jedenfalls überwiegend schafft, strukturiert und effizient, das ist ja so das Keyword bei mir in der Arbeit oder bei der Vereinbarkeit von allem, sowohl, ich sag mal so, sämtliche Sachbearbeitungsverpflichtungen im Blick zu behalten, dann ist ja auch eine Kanzleiführung oder eine eigene Kanzlei zu leiten, bedeutet natürlich auch, dass man Mitarbeitergespräche, Mitarbeitersuche, du hast es eben gesagt, bei uns übrigens immer gerne sehr willkommen Initiativbewerbungen, jederzeit.
Ich verlinke die Kanzlei in der Show.
Genau. Genau, also Time-Blocking, ja, zur Strukturierung. Wir haben zum Beispiel Telefontage. Das bedeutet, dass wir besprechen, was sind jetzt die aktuellen Sachen. Dann haben wir Zeitblöcke eingeplant, in denen mache ich Erstberatung. Da mache ich auch eine Erstberatung nach dem anderen. Und ich mache die Erstberatungen per Videocall oder per Telefon, meistens per Telefon. Und das heißt, ich habe weder bei den Mandanten und Mandantinnen große Wartezeiten, noch muss ich irgendwelche Anfahrtswege mit berechnen, sondern ich mache die von zu Hause aus. Ja, und ich mache 8 Stück hintereinander. Das muss man hochtrainieren tatsächlich, weil das ist eine wahnsinnige Konzentrationsaufgabe, weil bei uns Erstberatungen nicht im 10- oder 15-Minuten-Takt sind, sondern da werden vorher Unterlagen eingereicht, die müssen vorbereitet werden, das sind komplette erste Strategieentwicklungen. Das heißt, die dauern immer so ungefähr eine Stunde rum, manchmal auch ein bisschen länger und brauchen natürlich Vorbereitung. Aber das schafft man, das dann eben vorbereitet so hintereinander wegzumachen. Dann habe ich Tage, die sind geblockt, natürlich nur für Verhandlungen, Gerichtstermine. Da kommt vielleicht nochmal ein spontanes Telefonat mit dazu. Und dann habe ich eben Zeiten, die blocke ich als Fokuszeit nur für die Schriftsätze. Und in der Zeit erreicht mich außer meiner Assistentin niemand. Da bin ich für die Welt nicht zu haben. Und dann kannst du in ein Thema so tief einsteigen, dass du dann auch vernünftige Schriftsätze machst. Und da gilt immer Qualität vor Quantität. Also ich lehne lieber noch 2 Mandate ab, als dass ich entweder völlig in Stress gerate oder schlechte Arbeit mache. Weil gehetzte Arbeit ist immer schlechte Arbeit. Das ist für mich jedenfalls eine Wahrheit. So, und Genau, dann rigoros Grenzen setzen finde ich noch wichtig, dass man eben auch sagt, okay, jetzt ist aber auch zum Beispiel, wenn Zeit für meine Kinder ist, gilt das gleiche wie für Schriftsätze. Wenn nicht gerade die Hölle brennt, und zwar auf der Erde, dann ist das eben auch die Fokuszeit für die Kinder. Und dann, das ist der zweite Faktor, muss man sich auch ein Stück weit damit abfinden, dass da, wo nicht gerade die erste Priorität drauf liegt, an diesem Tag, in diesem Zeitblock, da wird man scheitern. Und das ist okay.
Ja, oder vielleicht einfach mal, da müssen sich ja viele auch von uns dran gewöhnen, vielleicht gibt's manchmal, wenn es nicht oberste Prio ist, eben keine 100%.
Ja, also... Ich mache auch ehrenamtlich noch viel, ja, und bin dann teilweise kann ich dann, hatte ich jetzt letztens erst wieder, da war ein Termin auch noch mit den Kindern und da sollten die Eltern eigentlich alle mitkommen und ich tue da mein Möglichstes, aber wenn ich dann nun mal gerade in der Verhandlung stecke, kann ich schlecht sagen, ja schade, ne, so, und das meine ich mit, da wird man scheitern. Also man kann nicht gleichzeitig perfekt auf allen Gebieten sein, jedenfalls nicht zum gleichen Zeitpunkt, und das ist ja so das Wesentliche, und es gibt einfach auch Tage, die sind einfach mal brutal hart und dann hat ein Arbeitstag mal tatsächlich einfach nur 2 oder 4 Stunden und dann gibt's andere Tage, die haben auch einfach mal 20 Stunden und da kloppt man einfach durch und dann gibt's halt wieder Zeiten, wo die Familie die Priorität Nummer 1 ist und dann muss der ein oder andere vielleicht auch mal einen Tag länger auf eine Beratung warten. Wenn dann nicht gerade die Hütte brennt, ist das meistens dann auch nicht so wahnsinnig dramatisch.
Ich habe mir auf jeden Fall gerade eine fette Notiz gemacht, Time-Blocking. Das gefällt mir sehr gut, weil das wirklich Arbeit und Konzentration stört, wenn du immer erreichbar bist. Das ist bei mir ganz oft so. Ich sitze an, egal, ein Konzept, Kolumne, Interview und alle 5 Minuten geht das Telefon. Ich habe mir das notiert, Carola. Mir gefällt das sehr, sehr gut.
Die Zauberformel für mich, wirklich.
Ich muss mal gucken, wie gut das dann mein Chef findet, wenn ich sage, ich bin immer erreichbar montags zwischen 8 und 9 und freitags zwischen 9.
Das brauchst du nicht. Das brauchst du ja tatsächlich gar nicht. Also das habe ich ja auch nicht. Sondern es ist letztendlich einfach die Frage, wenn du zum Beispiel sagst, schneiden kannst du am besten morgens um 5, ja? Dann kann ja der Timeblock fürs Schneiden morgens um 5 sein. Da hat ja niemand was gegen. Da wirst du ja nicht verklagt für.
Nee, aber vielleicht wäre das eine Maßnahme, um ihn auf 7 Uhr zu verschieben, wenn man sich das blockt.
Ja, ne, so. Also, denn, weil Kräfte sind ja endlich und Ressourcen auch. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch, und ich, mir tut es auch kein Stück leid und ich behaupte auch nicht, dass ich irgendwie gerade so busy bin, wenn ich eigentlich in Urlaub bin, sondern ich mache Urlaub. Ich teile das sogar auf Instagram, wenn ich Urlaub mache. Und das ist auch völlig okay, Urlaub zu machen. Wenn man keine Pausen macht, dann hat man keine Kraft, im Alltag weiterzugehen. Und diese Pausen sind einfach das, wodurch man kreatives Denken überhaupt ermöglichen kann. Und wenn man nicht kreativ denken kann, dann kann man auch keine guten Lösungen finden und dann kann man auch nicht gut argumentieren. Ja, also das hat ja einen ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt.
Oh, ich sehe schon, das wird eine Folge mit irrsinnig viel Mehrwert für alle da draußen. bevor wir jetzt zu dem kommen, was du tagtäglich auf dem Tisch hast, dazu habe ich nämlich ganz, ganz viele Fragen, muss ich erst noch ein paar andere Sachen klären, beziehungsweise mir von dir erklären lassen. Du bist, habe ich angeteasert, Verhandlungsexpertin und hast Ausbildungen in Harvard und bei der Polizei NRW absolviert. Okay, bei der Polizei, da haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, aber was heißt Verhandlungsexpertin? Wie kamst du dazu? Was genau hast du gelernt?
Also sowohl bei der Polizei als auch im Studium als auch für alle Bereiche gilt ja, wenn dich ein Bereich interessiert und du darin gut werden willst, dann musst du eben Ausbildungen dafür machen und dann musst du eben Fortbildungen besuchen und nichts anderes habe ich gemacht. Also ich habe auch, das ist auch tatsächlich, denkt immer jeder, ja, bei der Polizei ist ja klar, da gehört das dazu. Nee, gehört gar nicht dazu, sondern man muss sich eben aktiv damit beschäftigen, welche Fortbildungsangebote gibt es. Es gab zu meiner Zeit zum Beispiel ein absolut exzellentes Verhandlungstraining, das videobasiert war, wo man wirklich wo wir in die Innenstadt gegangen sind, wo wir irgendwelche random Interviews geführt haben. Das wurde auf Video aufgezeichnet. Dann wurde analysiert, wie kommuniziert man, wie geht man in den Austausch. Man kann, es gibt Fortbildungen, die sind rollenspielbasiert, ja, wo man Verhandeln übt. Da muss man überlegen, zum Beispiel das Harvard-Prinzip, ja. Harvard hat eine Summer Law School, ja. Das ist, also bei vielen Sachen ist das Geheimnis machen. Machen, ne? Einfach mal googeln, welcher Bereich interessiert mich, welche Fortbildungsangebote gibt es und dann nicht denken, da steht ein großer Name dran, sondern einfach mal frech sagen, guck mal, da, das könnte ich, glaube ich, gut machen. Ja, so habe ich zum Beispiel meine allererste Stelle in New York für die Vereinten Nationen. Die habe ich bekommen noch während des Studiums, während ich über eine Hausarbeit saß, werde ich nie vergessen, mittwochs nachts, ist bei mir immer mittwochs nachts, die typischen Nachtarbeiter. Und dann bin ich hingegangen und habe mir rausgesucht, German House bei den Vereinten Nationen. Und habe die Abteilungsleiter, habe denen einfach mal eine E-Mail geschrieben, habe gehört, hey, bald steht ja das General Assembly, die Versammlung an. Das ist bestimmt viel Arbeit. Ich kann mir vorstellen, ihr seid bestimmt alle völlig im Stress. Also wenn euch jemand ausgefallen ist, wenn ihr noch Unterstützung braucht, also ich kann vom Kaffeekochen bis zum Reden halten, euch da gerne unterstützen und ich bin mir auch für nichts zu schade. 10 Tage später war ich in New York. Ich war vorher noch nie in Amerika. So, wenn ich mich jetzt einfach nur ganz normal beworben hätte, dann hätte ich 7 Monate vorher mich bewerben müssen mit sämtlichen Zeugnissen und Nachweisen, wie gut ich Englisch spreche und welche Nachweise, die ich überhaupt nicht hatte, ich darüber vorzeigen kann. Und dann hätte ich irgendwie gegoogelt, was ich alles nicht kann. Und dann wäre daraus nie was geworden, dann hätte ich sämtliche Nachfolgestellen auch nicht bekommen. Und der Trick war halt einfach machen. Und es ist, also gilt für meine komplette berufliche Laufbahn, für alles, was mich jemals interessiert hat. Ich bin halt einfach hingegangen, habe gesagt, okay, probiere ich mal, was kann schon passieren. Das ist ja ein guter Ansatz, kann ich jedenfalls weiterempfehlen. Hat bei mir irgendwie immer dann so, ach, krass, hat geklappt.
Absolut. Ist auch eines, ja, ist auch so ein Motto, das ich immer verfolge, einfach mal machen. Oder wie Karin Kuschig es gesagt hat, die war ja auch schon bei mir im Podcast, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich mach das jetzt mal. So, ja. Das ist mit allem so, egal mit diesem Podcast, jetzt seit neuestem mit TikTok, ich musste erst mal googeln, was ein Stitch ist. So, aber ich habe halt, ja, ich bist ja von Instagram einiges oder hast ja einige Erfahrungen. Bei TikTok ist wieder alles anderes. Ja, dann google ich das. Ich mach das halt jetzt mal. Ich glaube, das ist ganz oft.
Guck mal, als ich mit Instagram angefangen habe, habe ich mir halt ein Buch geholt und mir erst mal ein Buch durchgelesen, wie Instagram funktioniert.
Ja, ich hasse Anleitungen. Ich mach dann einfach und merke dann, da komme ich an einen Punkt, da weiß ich, was muss ich jetzt da einstellen oder was kann man da machen? Und dann, ja, ich google dann. Irgendwie kommt man immer weiter und es läuft ja. Vereinte Nationen war ein gutes Stichwort. Ich habe gelesen, du hast auch mit internationalen Entführungen schon zu tun gehabt. Da geht natürlich mit mir meine cineastische Fantasie wieder durch. Ich habe dich sofort gesehen mit deinen langen blonden Haaren, mit einer geliehenen dunkelblauen Jacke, hinten drauf gelber Aufdruck, FBI, CSI, whatever, damit man sieht, dass du in den Hightech-Truck kannst. Ganz so war es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht
warum
magst du
war die geliehen?
Naja, weil du ja nicht zum FBI gehörst. Du bist Ach so. Aber die Expertin, die dann vom FBI auch so eine Jacke kriegt, damit du da vor Ort überall rumstiefeln kannst.
Wenn ich nicht vollgeschwitzt war, wäre das okay, würde ich im Kinofilm mitspielen.
Wie auch immer, wahrscheinlich lief es nicht so ab. Aber wie kommt man dazu, da eingebunden zu werden bei internationalen Entführungen? Waren das dann Kindesentführungen oder wie kamst du ran? Was hast du getan? Wie war's?
Also Kindesentführungen sind nichts anderes als Kindschaftsrecht und das ist nun mal meine Fachexpertise. Und heutzutage ist es ja auch nichts Besonderes, wenn Paare sich quasi über die ganze Welt trennen. Also auch, ich nehme dir deine cineastische Fantasie da ungerne, weil irgendwie sehe ich mich auch, finde ich mich auch viel cooler in der FBI-Jacke. Und ich habe doch eben erwähnt, ich kann gut schießen. Kann ich auch eine Knarre noch mit dabei haben? Das ist ja so cool.
Unbedingt.
Das ist ja einfach so cool. Ja, aber leider muss ich zugeben, dass es meistens so aussieht, dass ich am Telefon hänge. Es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass ich gereist bin, um quasi Face-to-Face-Verhandlungen zu führen. Aber meistens telefoniere ich tatsächlich und ich telefoniere mit Botschaften, ich telefoniere mit Angehörigen, ich recherchiere, wie bin ich dazu gekommen, indem irgendwann der erste Fall kam und die ersten Kontakte da waren und ich gefragt worden bin, ob ich das wohl machen kann und ich gesagt habe, ja klar. Ja? Und dann ist es natürlich auch so, verhandeln, also die Grundprinzipien sind gleich, ja, eine Verhandlung, ob es jetzt darum geht, das Kind wieder irgendwo zurückzubekommen oder ob es darum geht, den Autopreis günstiger zu bekommen oder ob es um eine weltweite Firmenfusion geht, das ist tatsächlich erstmal, denkt man, ist es alles eine Verhandlung und da muss man überlegen, was ist mit den involvierten Emotionen. Also wenn ich auf beiden Seiten vernünftig und ich sag mal vernünftig und klar und sachlich denkende Menschen habe, dann funktioniert zum Beispiel so eine Harvard Law School Technik total gut. Ja, dann hat man ein Bett nah und irgendwie mal jeder hat so seinen Range, wo man irgendwie verhandeln kann und dann verhandelt man nach der Harvard Technik und das ist alles ganz wunderbar. So, wenn ich eine hochemotionale Entführung habe, wo es nicht so sehr darum geht, quasi ein gemeinsames Ziel zu erreichen, sondern wo es ohne Rücksicht auf Verluste darum geht, die eigenen Interessen durchzusetzen, zum Beispiel, oder möglicherweise auch ohne, also natürlich Entführungen können ja auch damit zusammenhängen, dass man sagt, ich muss mich in Sicherheit bringen. Ne? Auch das kann ja zum Beispiel eine Entführung sein, weil das nach dem Recht eben nicht erlaubt ist. Auch dann ist man schnell in einer Entführungssituation, wenn zum Beispiel da hatte ich mehrere Fälle von, eine Mutter einen Amerikaner geheiratet hat, ne, die klassische Army-Liebe mit dem Amerikaner zurück in die USA geht, dort bekommen die beiden ein Kind und haben das gemeinsame Sorgerecht und dann gibt's Prügel und dann flieht die Frau zurück nach Deutschland und nimmt logischerweise die Kinder mit. Dann haben wir eine Entführungssituation. Also Entführungssituationen sind jetzt nicht ganz immer so wie im Kino, sondern das ist einfach ein ziemlich weites Feld. Ne? Es kann natürlich tatsächlich auch sein, dass ein Elternteil sich die Kinder schnappt und irgendwie in Jemen abhaut oder irgendwie solche Geschichten. Also das ist das ist ein ziemlich breites Feld und ja, meistens hat es wenig mit cineastischen Situationen zu tun, sondern meistens hat es einfach viel mit Reden und noch mehr mit aktivem Zuhören zu tun. Also verhandeln mit Emotionen heißt immer aktiv zuhören, was ist die dahinterstehende Intention der Gegenseite. Das ist eigentlich bei Kindessituationen eher Verhandlungen, wie die zum Beispiel bei Geiselnahmen gemacht werden, ne? Oder bei Suizidsituationen, ist insgesamt im Kindschaftsrecht viel vergleichbarer als Verhandlungstechniken nach der Harvard-Methode. Die sind eher relevant, wenn es zum Beispiel um Unterhalt zu gewinnen und um die ganzen, ich sag mal, eher sachlicheren Themen geht. Bei den emotionalen Themen greift man eher auf Techniken, die auch für die Polizei Usus sind, zurück.
Siehste, dann lag ich doch gar nicht so falsch, weil genau dieses Bild, genau so habe ich dich nämlich vor meinem inneren Auge gehabt, weißt du, Geiselnahmesituation und dann kommst du, da ist sie, die Verhandlerin ist da. Genau dieses Bild hatte ich vor Augen. Auf jeden Fall, es würde dir gut stehen, da bin ich ganz, ganz sicher.
Jetzt also, vielleicht auch cool, ne? Durch diesen Film. Also ich wäre bereit, die Rolle zu spielen.
Genau.
Ich folge auch ein Drehbuch.
So, jetzt lass uns noch mal ein bisschen tiefer in deinen familienrechtlichen Alltag schauen, der auch ohne Entführungssituation ja mehr als spannend ist. Zumindest hast du sehr viele Spannungsfelder, Karlauer, zu beackern. Ich habe schon angedeutet, du hast es eben auch erwähnt, du hast dich sehr auf das Thema Kind fokussiert. Wie kam es dazu? Das ist ja jetzt nun nicht bei jedem der Fall, der Familienrecht macht. Du hast ja eine ganz spezialisierte, besondere Ausprägung für deine Kanzlei gewählt. Wie kamst du darauf?
Ja, genau deswegen, ne? Das machen zu wenige. Kindschaftsrecht ist, ich sage immer, dass das Stiefkind des Familienrechts, und zwar das Ungeliebte. Hat auch einen guten Grund, ist auch gut verständlich. Also wenn man eine Kanzlei hat, die überwiegend nach den gesetzlichen Gebühren abrechnet, dann kann man Kindschaftsrecht, wenn es kompliziert wird, nicht ernsthaft kostendeckend machen. Das ist einfach relativ schlecht bezahlt. Da kann man eben den Pflichtdienst machen und ansonsten kann man das eben machen als soziales Projekt, aber mit Betriebs, also wenn man das betriebswirtschaftlich sinnvoll machen will, dann muss man das natürlich mit einer anderen Honorarvereinbarung machen. Und dann steht man vor dem Problem, dass wirklich relativ viele, die von sehr schwierigen Situationen betroffen sind, in finanziellen Situationen leben, die das nicht hergeben. Von daher ist es immer so ein Spannungsfeld, in dem man sich da befindet. Und dementsprechend ist es nicht bei allen Kollegen so beliebt. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich habe mir da so eine Nische geschaffen und das kommt natürlich auch daher, dass mein Vater als Familienrichter da schon sehr engagiert war und quasi Diskussionen zum Sorgerecht, was man wie machen sollte, wo welche Werte relevant sind im rechtlichen Kontext, bei uns schon am Mittagstisch stattgefunden haben. Ja, ne, und dann sieht man eben, da ist Bedarf. Ja, und zwar vor allem für Kinder, die in Situationen teilweise, tut mir leid, wenn ich das so hart sagen muss, aber regelrecht emotional hingerichtet werden. Ja.
Was sind denn so, das ist ein wichtiger Punkt, weil das nimmt man ja immer wahr. Jeder hat im Freundes- oder Bekanntenkreis, wenn nicht sogar selbst schon erlebt, eine Trennung mitbekommen. Und das sind ja eigentlich immer die Kinder, die am meisten drunter leiden, nimmt man ja auch wahr. Die entwickeln dann manchmal merkwürdiges Verhalten, sind belastet, traumatisiert. Was sind denn die größten Problemfelder, die sich bei einer Trennung mit Kind ergeben? Du hast mir mal gesagt, man könnte fast sagen, da ergibt sich meist so eine Art ganzes Wollknäuel von Bedürfnissen, und das will komplett entwirrt und geordnet werden. Was sind so die größten, häufigsten Problemfelder?
Also das sind jetzt eigentlich zwei Aspekte. Das erste, was ich sagen möchte, ist, es ist nicht so, dass eine Trennung immer zu einer Traumatisierung oder zu einer, noch nicht mal zu einer Belastung für die Kinder führt, sondern ganz häufig ist die Trennung an sich auch eine große Entlastung für die Kinder und eine riesige Erleichterung. Man kann sich das vorstellen, wenn selbst wenn man keine nicht mit Kindern zusammenlebt, weiß man, wie sehr einen das belastet, wenn man schon nur im Arbeitskontext immer dicke Luft hat. Gibt's ja nicht umsonst den Ausdruck, ja. So, wenn das ganze Leben der Kinder sich in dieser dicken Luft bewegt, dann ist es natürlich eine belastende Situation. In dem Moment, wo die Trennung stattfindet und die dicke Luft weg ist und frischer Wind reinkommt, um halt bei dem Bild zu bleiben, kann das einfach eine riesen Entlastung sein. Deswegen ist mir das auch wichtig, das nochmal in den Fokus zu stellen. Die Trennung an sich ist häufig sogar eigentlich der Moment, der für die Kinder für Entlastung sorgt. Was dann wirklich schwierig ist, ist, wenn das eben keine freundschaftliche Trennung ist oder keine friedliche Trennung, wo beide Elternteile die Bedürfnisse der Kinder im Blick haben und es schaffen, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Dann folgt ein sorgerechtlicher und umgangsrechtlicher Konflikt. Und man muss aus diesem Konflikt schaffen, eine friedliche Nachtrennungsfamilie zu schaffen. Das ist ja schon mal gesagt, dass das immer so unser Fokus ist. Jetzt müsste man sich aber auch einmal drüber unterhalten, was meine ich denn mit friedlicher Nachtrennungsfamilie? Also friedliche Nachtrennungsfamilie heißt für mich nicht unbedingt, dass Vater und Mutter oder Mutter und Mutter, wie auch immer die Familienkonstellation ist, oder Vater und Vater nun jetzt total friedlich miteinander umgehen und natürlich jetzt das Kind sehen und alle galoppieren friedlich auf unterschiedlichen Pferden in Sonnenuntergang, ja. Das ist schön, wenn man das erreichen kann und das ist immer das, was bei allen so im Fokus steht und was alle erreichen wollen und das ist auch gut. Das ist aber nicht immer erreichbar, Ja, das ist einfach, es gibt einfach Situationen, gerade wenn Gewalt auf sämtlichen Ebenen im Spiel war, wo das totale Utopie ist und wo man sagen kann, eine friedliche Nachtrennungsfamilie kann auch heißen Mutter und Kind, Vater und Kind. Und wo man, so hart das ist, den zweiten Elternteil, entweder weil er kein Interesse hat, der zweite Elternteil, oder weil es vielleicht auch einfach nicht gut fürs Kind ist, aus der Rechnung rausstreichen muss und zum Beispiel auch Dinge wie ein Umgangsverbot verhängen muss. Ja, so, oder wo man das alleinige Sorgerecht auf einen Elternteil übertragen muss. Also friedliche Lösungen oder eine friedliche Nachtrennungsfamilie hat für mich nichts damit zu tun, dass es unbedingte Pflicht ist, dass jetzt die Eltern friedlich miteinander umgehen. Sondern friedliche Nachtrennungsfamilie für mich heißt, das Kind hat die Chance, in einer friedlichen Umgebung aufzuwachsen. Mit mindestens einer zuverlässigen Bindungsperson. Das ist das, was für mich eine friedliche Nachtrennungsfamilie ausmacht. So, und wie ich da hinkomme, das ist das Wollknäuel, was du eben erwähnt hast. Das heißt, ich komme häufiger in Situationen rein, die gerne auch schon dreimal gegen die Wand gefahren sind und die sehr, wo die unterschiedlichsten Bedürfnisse sehr komplex sind, wo teilweise auch schon viele Verfahren gelaufen sind. Und ich gehe hin und stelle mir das Ganze vor wie ein Wollknäuel, was durcheinander gekommen ist. Ja, und jetzt das Gute an Jura, und das blendet nochmal zurück auf deine Frage, was magst du besonders an Jura oder am Familienrecht? Wenn man Rechtswissenschaften richtig anwendet, dann hat man ein Riesenproblemfeld, dann wendet man juristische Methodik an und dann kann man eigentlich Schritt für Schritt dieses Knäuel entwirren und bekommt am Ende ein Ergebnis. Das ist ja fast ein bisschen wie Mathe.
Ja, aber schöner.
Finde ich auch, weil es ist sozusagen Mathe mit Lebensgeschichten dabei. Und die Rechenwege sind nicht vorgegeben, ne? Sondern man hat bestimmte Tools, die man anwenden kann. Man hat zum Beispiel Definitionen, man hat Gesetz, man hat Gesetze als Regelwerk, man hat Rechtsprechung als Leitplanken, die man da nutzen kann. Aber man ist relativ frei und kreativ in den Wegen, wie man das dann trotzdem erreichen kann.
Ich finde, das waren sehr, sehr schöne Bilder, mit denen du uns jetzt so ein bisschen erklärt hast, was du machst. Und du hast eben noch ein Stichwort geliefert. Häufig gehen Trennungen mit Gewalt einher. Was würdest du denn dieser Gewalt typisch zurechnen? Das kann ja nicht nur physisch sein, sondern auch psychisch oder vielleicht sogar finanziell. Was sind denn so die häufigsten Gewaltformen, die du in deinem Alltag wahrnimmst bei Trennungen?
Also mit Abstand das häufigste, was ich erlebe, ist psychische Gewalt, wobei die häufig auch einhergeht mit physischer Gewalt, mit finanzieller Gewalt, mit emotionalen Erpressungen zum Beispiel, ja, mit Machtverhältnissen, die nicht einvernehmlich ausgelebt werden, mit sexueller Gewalt. Also sämtliche Gewaltformen, die man sich vorstellen kann, gibt es und die gibt es im Familienrecht. Und wir müssen uns auch ein Stück weit davon freimachen, dass wir immer denken, das passiert irgendwo, wo wir es vielleicht gar nicht sehen, sondern wenn wir uns die Gewaltstatistiken anschauen, dann ist in jeder Umgebung von uns ist ein Kind von sexualisierter Gewalt betroffen, ist eine Frau von häuslicher Gewalt betroffen, findet Gewalt insgesamt statt. Ja, ich natürlich, und es gibt natürlich auch umgekehrt, ne, auch gerade psychische Gewalt gegen Väter. Es gibt auch da Machtmissbrauch, aber man muss insgesamt schon feststellen, wir haben ein Problem mit männlicher Gewalt, ja, wenn man sich die Statistiken anguckt. Und es hilft auch nicht, das schön zu reden, sondern man muss es anerkennen und dann muss man sagen, okay, wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir Strukturen, in denen insbesondere Frauen und Kinder sich erleben können? Und da hinkt Deutschland tatsächlich ein ganzes Stück hinterher. Da gab es ja auch schon mehrere Male eine Rüge, ne? Und die gab es vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die gibt es einmal, und da haben wir ja schon auch wieder ein Spannungsfeld. Die gab es nämlich einmal schon häufiger bezüglich des Schutzes von Frauen und Kindern vor Gewalt. Und die gibt es auch, und das betrifft häufiger die Väter, für die effektive Durchsetzung und Umsetzung von Umgang, dem Beschleunigungsgebot und so weiter und so fort, ja. Weil das ist ja der andere Problembereich, der sozusagen, den man auch nicht vergessen darf. Also, es gibt halt immer sämtliche Problembereiche, ja. Und dann gibt es noch welche, an die wir nicht denken.
Ja. Und das sind doch alles Themen, das bekommen doch die Kinder mit. Also selbst wenn ich als Paar versuche, das irgendwie von den Kindern fernzuhalten, Kinder bekommen doch mit. Egal, ob da psychische Gewalt ausgeübt wird oder physische Gewalt. Deswegen, ich glaube, ich habe mich vorhin ein bisschen unpräzise ausgedrückt. Ich meine gar nicht, dass die Trennungen die Kinder traumatisieren, sondern auch der Weg zur Trennung. Also alles, was zur Trennung geführt hat. Da frage ich mich jetzt, wenn man dann bei dir ist in der Beratung und du bist so fokussiert auf die Kinder, wie gehst du vor, um Kinder möglichst schonend durch diese Phase zu begleiten? Also selbst wenn die Trennung an sich ja erstmal eine Entlastung sein kann, weil die Gewalt oder der Streit oder was auch immer, das hört jetzt erstmal auf. Es ist aber ja trotzdem mit einer kompletten Umstellung verbunden für die Kinder. Und die müssen auch bewältigen, was sie vorher vielleicht miterlebt haben. Und dein Ansatz ist ja dann auch in der Beratung weniger der Kampf, als vielmehr das Finden von Lösungen. Also was macht man, damit Kinder schonend durch diese Phase kommen? Was tust du speziell mit Blick auf die Kinder?
Ich wende das Recht an. Das hört sich total doof an, ne? Aber weißt du, was das größte Problem für Kinder ist? Das ist diese Haltung, dass vor dem Familiengericht, da geht's ja um die Kinder, also machen wir kein Recht mehr. Das ist für mich der größte und fatalste Fehler, der größte Faktor, warum Kinder wirklich in schwere Situationen und in eine Kindeswohlgefährdung reinrutschen, ist, weil vor Gericht kein Recht angewendet wird. Ich erlebe das so oft, dass noch nicht mal die Grundbegriffe des Kindschaftsrechts bekannt sind, und zwar inklusive bei Kollegen und RichterInnen. Ja, das ist ein unbeliebtes Rechtsgebiet, und ich habe da Verständnis für aus den eben aufgeführten Gründen. Aber das ist ein Problem, weil das heißt dann immer, ja gut, aber es geht ja um die Kinder, und deswegen wenden wir lieber pädagogische oder psychologische Methodiken an. Und das ist alles schön und gut, aber wenn das problemlos funktionieren würde, wären wir ja nicht vor Gericht. Ja, dann würde der pädagogische Stuhlkreis funktionieren, und man würde in einer Mediation, das ist ja auch möglich, Lösungen finden. Dann sind wir in Situationen, wo Lösungen möglich sind. Und man kann diesen Gesprächskreis durchaus auch nochmal, gerade auf amtsgerichtlicher Ebene, in das Gericht mit reinbringen und versuchen, auf der Ebene Lösungen zu finden. Das macht ganz, ganz häufig total viel Sinn. Und dann kommen am Ende sogenannte echte Vergleiche bei raus. Ja, das heißt, das sind eigentlich Win-Win-Situationen. Das heißt, alle können mit dieser Situation gut leben. Wir haben eine Situation geschaffen, wo eine Nachtrennungsfamilie gut weiterleben kann und wo die Kinder aufblühen können. Dann ist das super. So, und dieser Bereich, der funktioniert noch ganz gut. In dem Moment, wo es überhaupt nicht mehr um einen echten Vergleich geht, sondern um ein Reinpressen in einen Vergleich, um ein Reindrücken in einen Vergleich, um jetzt dieses Verfahren irgendwie zu beenden, weil keiner Lust hat, sich mit diesem ganzen emotionalen Schrott noch weiter auseinanderzusetzen, in dem Moment kriegen wir ein echtes Problem und auch in den Verfahren ein echtes Problem, weil dann wird die Verantwortung häufig an Pädagogen und Psychologen abgegeben und gesagt, ah ja, da machen wir halt mal ein psychologisches Gutachten. So, die sind, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es relativ bekannt, dass die in ihrer Qualität nach wie vor äußerst umstritten sind, auch weil da Anforderungen an Psychologen gestellt werden, die nicht erfüllbar sind. Das können Psychologen nicht. Es gibt keine wissenschaftliche Methodik, wo man mit einer absoluten Sicherheit sagen kann, okay, A lügt und B hat Recht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert im Recht nicht, in der Pädagogik nicht und in der Psychologie nicht. Ja. Und dann wird nicht hingegangen und wird einfach ein Recht mit einer Rechtsanwendung, mit einer Subsumption auf einen bestehenden Sachverhalt gearbeitet. Ja, sondern dann wird quasi diese Verantwortung ausgelagert und der Psychologe soll es halt entscheiden. Aber ein Psychologe hat ja keine juristische Ausbildung. Das funktioniert nicht. Wir haben gute Gesetze. Wir haben eine exzellente Rechtsprechung auf der höchstrichterlichen Ebene. So, und die muss aber auch in der breiten Masse angewandt werden. Die muss bekannt sein. Es darf nicht sein, dass, wenn man sagt, ich möchte kein Gutachten, weil ich weiß genau, es kostet mich zwischen 10.000 und 20.000 Euro, dass Eltern da derartig unter Druck gesetzt werden, dass sie aus lauter Angst vor negativen Konsequenzen, die verboten sind, ja, die sind eigentlich rechtlich ausgeschlossen, ja, dann doch irgendwie einem Gutachten zustimmen, was überhaupt nicht notwendig ist, weil wir eigentlich einen ganz klaren Tatsachenbeweis einfach machen können, ja, wo wir einfach Recht, wo wir eine Beweisführung, wo wir vielleicht nochmal eine Zeugenanhörung machen können, wo wir schlicht Jura machen können. So, und wenn wir das mehr machen würden, dann würden wir dadurch die Kinder entlasten. Aber dazu ist erforderlich, dass Kindschaftsrecht einfach breiter bekannt ist, dass die Voraussetzungen breiter bekannt sind, dass ich nie mehr mit Richtern darüber diskutieren muss, ob die Teilnahme an einem Gutachten jetzt ernsthaft freiwillig ist oder nicht. Und das ist kein Einzelfall, sondern das ist das, was ich in der breiten Masse bundesweit immer wieder erlebe, dass die absoluten Grundlagen des Kindschaftsrechts sowohl im fachlichen, in der fachlichen Umgebung, als auch in der Ausbildung bei Jugendämtern, als auch bei Verfahrensbeiständen wirklich zu kurz kommen. Und das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern das ist das Feedback, was ich über Instagram insbesondere auch vom Fachpublikum, von Mitarbeitern von Jugendamt, die mich anschreiben und sagen, das habe ich nicht gewusst, danke, dass du das hier in diesem kurzen Instagram-Beitrag wenigstens mal anreißt. Das sind die Rückmeldungen, die ich bekomme und das finde ich total dramatisch.
Das ist in der Tat dramatisch, aber du trägst ja etwas dazu bei, das zu ändern. Und vielleicht können wir auch mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen, das zu ändern. Gutes Stichwort waren auch die Gutachten, die du angesprochen hast. Auch damit beschäftigt sich die BRAG immer wieder, nämlich mit den Anforderungen, die eigentlich zu stellen sind an solche Gutachten. Ich suche mal die letzte Stellungnahme dazu raus und verlinke die mal in den Shownotes. Vielleicht mal ein bisschen weg vom Gericht. Du bietest ja nicht nur die klassische rechtliche Vertretung außerhalb und vor Gericht an, sondern ich habe gesehen, bei dir bekommt man auch die sogenannte parteiische Elternberatung und die systemische Familienberatung. Das Stichwort hast du vorhin selber schon mal kurz geliefert. Für alle, die nicht wissen, was das ist, was kann ich mir denn unter diesen beiden Beratungen vorstellen? Also Elternberatung und systemische Familienberatung.
Also einmal ist wichtig, die bekommt man über mich, aber nicht bei mir. Ich bin keine systemische Familienberaterin, um das einmal klarzustellen, sondern wir arbeiten eben mit Elternberatungen und mit systemischen Familienberatern zusammen. Parteiische Elternberatung ist eben in Abgrenzung zu der gemeinschaftlichen Elternberatung eine Beratung von Elternteilen, wie sie ihr Kind besser unterstützen können. Und da helfen wir dabei, Fachleute, Fachkräfte zu vermitteln oder manchmal einfach nur Adressen zu vermitteln, die das anbieten. Und manchmal arbeiten wir mit einseitigen Elternberatungen zusammen, um eben an diesen auch mal outside-the-box-Lösungsansätzen zu arbeiten und zu gucken, okay, wie kriegen wir hier so eine schwierige Familienkonstellation, wie kriegen wir das gelöst?
Was man nicht nur über dich bekommt, sondern direkt bei dir, ist ja praktische Wissensvermittlung. Ich habe gesehen, du hast trennungssicher ins Leben gerufen, so heißt das Ganze, und das soll dabei helfen, Schritt für Schritt rechtssicher und souverän durch eine Trennung mit Kind zu kommen. Ich habe gesehen, du hast inzwischen schon eine Warteliste. Also ich kann mich, wenn ich interessiert bin, gar nicht direkt anmelden. Es gibt eine Warteliste. Was genau lernt man da bei dir und wie muss man sich diese Fortbildung, so nennst du es ja so ein Stück weit Trennungsfortbildung, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die Idee für das virtuelle Klassenzimmer trennungssicher, die ist eigentlich über die Jahre entstanden, weil ich festgestellt habe, ich mache sehr aufwendige Einzelberatungen, wo ich letztendlich immer wieder und wieder das Gleiche erkläre. Also wir gehen durch den ganzen Prozess, wir brainstormen, was soll denn hinter der Trennung stehen als Konzept. Wir aber haben da ja einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation X, ja, wir haben die Trennung und dann ist ja die erste Frage, was ist denn das Ziel? Auch wenn ich einen Rechtsstreit führe, da muss ich mir erstmal klar sein, was soll denn das Ziel des Ganzen sein? Und bei einer einvernehmlichen Scheidung ist es in 2 Minuten abgehakt. Das soll das Ziel halt sein, dass man ab dann geschieden ist und gut ist. So, wenn man jetzt aber eine komplexere Familiensituation hat, wo noch Kinder involviert sind, wo es Streit darüber gibt, wer wann die Kinder sieht, wer das Sorgerecht hat, wo gewaltvolle Strukturen sind, wo möglicherweise auch Entscheidungen für das Kind immer wieder genutzt werden, um Machtverhältnisse auszuleben und so weiter und so fort, dann muss man natürlich überlegen, wie komme ich da raus und was ist das Ziel, wie soll mein Leben jetzt weitergehen. So, und dann gehen wir durch einen Prozess, wo man erstmal ein Brainstorming macht, wo man erstmal sich neu in neue Situationen auch reindenkt, weil ganz oft ist das ja, sind das ja Situationen, wo ein Leben, wie es geplant war, nicht mehr stattfinden wird. Und das hat auch viel mit Neudenken, mit Trauerbewältigung, mit ganz vielen Dingen zu tun, die aber wichtig sind, um sich situativ gut aufzustellen. Und in dieser in Trennungssicher sind wir jetzt hingegangen, haben gesagt, wir müssen es nicht alles im 1:1 machen, sondern wir können diese Grundlagen, die wir vorher im 1:1 mit dem Mandanten erarbeitet haben, die können wir auch in einem Klassenzimmer einer ganzen Gruppe vermitteln, die dann noch die Möglichkeit haben, sich gegenseitig zu supporten auf diesem Weg in eine friedliche Nachtrennungsfamilie, da haben wir wieder das Wort, ne? So, und was sind die Bereiche? Das ist jetzt, also Trennungssicher ist eine Fortbildung, die über 6 Monate geht. Und in dem ersten Monat geht es eben erstmal einzuordnen, in welcher Verhandlungsposition man ist, um eine Zielsetzung festzulegen, zu brainstormen, wo will ich hin, welche Probleme könnten da auf dem Weg auftauchen. Und im zweiten Modul geht es dann darum, wie setze ich gute Grenzen, ja, also das, so heißt das auch, gute Grenzen. Gute Grenzen heißt, dass man jetzt nicht nur, nö, ich bin dagegen sagt, ne, und immer so das Uli-Stein-Schild hochhält mit dagegen und keine Lust mehr hat, mit diesem Menschen, den man vielleicht jetzt nicht mehr klasse findet, zusammenzuarbeiten, sondern dass man sagt, okay, wo sage ich jetzt zum 27. Mal na gut, weil das ist eigentlich kein Problem, und wo sage ich, ist es jetzt Feierabend, na gut, das ist jetzt hier meine Grenze und das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich, und dann kommen wir dadurch, auch das führt ja zu einer Entlastung vom Kind, ne? Wenn man einfach sagen kann, pass auf, verschiedene Haushalte, verschiedene Regeln. Und meine Regeln bei mir sind aber so, und da grätscht mir auch niemand rein. Im dritten Bereich haben wir dann effektive Kommunikation. Da geht es darum, dass viele eigentlich, also oder dass ich häufig erlebt habe, dass ich Mandanten und Mandantinnen habe, die alles für ihre Kinder tun würden, und dann fangen die an zu reden in einem Gerichtsverfahren, teilweise auch mit Jugendamt, Gutachter und so weiter. Und dann, ich nenne mal ein Beispiel, ja. In einem Fall, eine Frau war von massiver Gewalt auch nach der Trennung noch betroffen. Und da ging es um Gewaltschutz. Und die redet die ganze Zeit davon, dass die Blumen in ihrem Blumenbeet zertreten worden sind. Die ganze Zeit. Und hat aber vor lauter Reden über das Blumenbeet ganz vergessen zu sagen, dass auch unterschriebene Morddrohungen auf Post-its an der Terrassentür hinterlassen wurden. So, das sind gar nicht mal so untypische Nachtrennungssituationen, wo man trainieren kann, welchen Fokus setze ich, ja, wer ist jetzt dafür verantwortlich, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, müssen das andere machen, muss ich das selber machen, und wie kommuniziere ich das nach außen, wie kann ich so kommunizieren, dass ich als das wahrgenommen werde, was ich bin, nämlich ein lösungsorientierter Elternteil, der aber eben auch Grenzen hat. Ja, so, das ist der Bereich. Und dann haben wir noch einen Monat, da geht's um sorgerechtliche Probleme, einmal um umgangsrechtliche Probleme und wie man zum Beispiel auch gute Umgangslösungen in schwierigen Situationen finden kann. Und dann haben wir noch die Umgang mit Gutachtern als quasi 6. Modul. Und dazu haben wir quasi für jeden Monat passend noch externe Fachexpertinnen, die da Workshops zu halten. Ne? Also sei es zu Kinder begleiten durch die Trennung von Nicola Schmidt oder Steffi Rolfes, die über Einschlafen und Schlafen beim anderen Elternteil ist ja häufig ein Riesenthema. Wie kann man die Kinder da unterstützen, einen Workshop hält? Ne? Wir haben noch eine Psychologin und jemanden vom Jugendamt und so weiter. Also das ist ein ziemlich großes Paket sozusagen, wo man 6 Monate sich sich fit macht, weil es eben das Problem gibt, dass irgendjemand muss die Ressourcen eben aufwenden, um das Ganze aufzudröseln. Und entweder mache ich das halt selber, mache mich selber kompetent, zum Beispiel über so ein Angebot, oder ich muss jemanden teuer dafür bezahlen, dass er das für mich macht. Ne? Und dann sind natürlich die Kosten entsprechend, gehen durch die Decke. So, und das ist so der Ansatz.
Ich finde das eine großartige Idee, zumal man ja als Betroffener oder Betroffene da gleich mitvermittelt bekommt, ich bin nicht allein mit all diesen Problemen. Das ist ja auch was häufig schon hilft. Es sind Probleme, die ganz viele betreffen. Ich bin jetzt nicht der Vollhonk unter allen, sondern alle haben diese Fragen, alle haben diese Probleme. Und ich bin immer ein Verfechter von Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, damit verfolgst du einen richtig großartigen Ansatz. Und du hast ja auch für alle, die jetzt nicht bei Trennungssicher im Klassenzimmer sitzen, so einiges auf deiner Homepage parat. Ich habe so ein bisschen geguckt. Du hast ein kleines Infoportal, da kann ich mir erste Infos selber ziehen. Da kann ich sehen oder lernen, was ein Verfahrensbeistand ist. Da gibt's Infos zum Wechselmodell. Ich erfahre, was passieren kann, wenn ich ohne Zustimmung des Ex-Partners mit dem Kind umziehe, solche Dinge. Und was ich gesehen habe, und das hat mir ganz gut gefallen, du hast ein kostenloses Pendelbuch auf deiner Homepage. Das kann man sich runterladen. Was genau ist ein Pendelbuch und für welche Fälle oder Konstellationen ist es gedacht bei der friedlichen Nachtrennungsfamilie?
Ja, also das ist eigentlich entstanden auch in Zusammenarbeit mit Familienberatungsstellen, MitarbeiterInnen vom Jugendamt. Da arbeite ich auch mit verschiedenen Hilfsvereinen, Hilfsorganisationen, zum Beispiel dem VAMV zusammen und gibt da auch schon mal Fortbildungen für FamilienberaterInnen oder auch JugendamtsmitarbeiterInnen. Und dieses Pendelbuch ist eigentlich ein Handwerkszeug, was dazu helfen soll, diese ganzen Konflikte, die gerne mal entstehen, während das Kind noch mit der gepackten Tasche zwischen den Eltern steht, zu entschärfen. Weil es gibt auf der einen Seite natürlich eine Informationspflicht. Also wenn das Kind die ganze Woche Antibiotika bekommen hat und noch 2 Portionen über sind und die müssen auch noch gegeben werden, dann muss der umgangsberechtigte Elternteil das natürlich irgendwie auch wissen. Sonst wird das schwierig. So, und vielleicht ist es auch so, dass das Kind den ganzen Rücken blau hat. Und wenn man es jetzt mal umgekehrt sagt, dann kommt das Kind vom Umgang wieder, hat den Rücken blau und dann entstehen natürlich, wer weiß was für Fantasien und dann geht's los und dann funktioniert die Kommunikation eben nicht so gut und dann wird das Ganze noch schwieriger und dann haben wir das nächste Riesenverfahren am Hals, wo die Kinder zwischen den Stühlen hängen, obwohl es vielleicht einfach nur so war, dass das Kind von der Rutsche gefallen ist, mit dem Rücken blöd aufgekommen ist. Ja, so. Das kann man ja kommunizieren, aber wenn man das von Face-to-Face kommuniziert, führt häufig eins zum anderen. Ne? Warum hast du denn nicht aufgepasst, so ungefähr? Oder denk diesmal wirklich dran? Oder warum gibst du mir jetzt Medikamente mit? Wenn das Kind Medikamente braucht, gehe ich selber zum Arzt und so weiter und so fort. Und um das Ganze ein bisschen zu entkrampfen, haben wir dieses Panelbuch entwickelt. Das gibt die wichtigsten Infos mit. Das hat kleine Felder, wo kurz und knapp die wichtigsten Sachinfos mitgegeben werden, ohne dass man jetzt 27-seitige E-Mails schreibt mit 23 emotionalen Beleidigungen drin und dann den nächste Rollercoaster vom Familiengericht fährt, sondern das beschränkt sich halt rein auf die Sachinfos. Und meiner Erfahrung nach ist weniger Kommunikation häufig besser in streitigen Trennungssituationen.
Ich finde das eine super Idee, weil dann kannst du, es gibt ja auch den anderen Fall, dass mit der Übergabe des Kindes noch schnell so 2, 3 Sachen zugerufen werden. Du hast ja vielleicht gerade nicht Zettel und Stift und kannst dann nicht nochmal nachgucken. Finde ich eine super Idee. Bevor wir uns jetzt komplett verquatschen, Carola, das habe ich heute schon kommen sehen, möchte ich noch ein bisschen, ich habe es vorhin schon angedeutet, über deine Social Media Kanäle sprechen. Auch da kann man sich ja über wirklich alle möglichen Themen informieren. Du bist nicht nur wahnsinnig aktiv, ich habe es vorhin schon gesagt, Instagram, TikTok, sondern du kommst da auch richtig gut an. Also von deinen Followerzahlen kann ich nur träumen. Und was mir so gefällt, ich folge dir schon ganz lang, du hast eine ganz, ganz bunte Content-Mischung. Also manchmal berichtest du so ein bisschen aus Gerichtsverhandlungen, klar anonymisiert, ne, im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht. Manchmal beackerst du Themen wie ja Umzug, Urlaub, Auswandern, Nachtrennung, klärst auf, was rechtlich zu beachten ist. Manchmal, die gefallen mir auch sehr gut, hast du einfach aufmunternde Botschaften, die so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und dann hast du noch den legendären, will ich fast sagen, Fragenfreitag. Da kann dir deine Community Fragen stellen, die du dann beantwortest. Fakt ist, läuft wie Hulle, sieht man. Was mich interessieren würde, glaubst du, dass es eben diese Social-Media-Arbeit ist heutzutage, die mitverantwortlich ist für den Erfolg einer Kanzlei? Hältst du das für essentiell? Glaubst du, man kann heute überhaupt noch drauf verzichten, dieses Marketing-Tool zu verwenden?
Also man braucht halt ein funktionierendes Marketing-Tool. Tatsächlich, die ist ja so ein bisschen die Situation, wie bin ich zu Social Media gekommen? Ist jetzt nicht so, als wäre ich schon immer Social Media affin gewesen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich habe mir dann irgendwann ein Buch durchgelesen. Und das Buch durchlesen ist aus einem Frust raus entstanden, weil ich irgendwie gefühlt an den dritten Super-Experten für Webdesign geraten bin, der irgendwie meine Vorstellungen nicht so umsetzen konnte, nämlich mit Infoportal und Co. Oder ja, also zumindest nicht umgesetzt hat. Und ich habe mir dann irgendwann angeguckt, okay, da mache ich selber. Dann habe ich festgestellt, nee, also wenn ich anfange, selber eine Webseite zu bauen, da kriege ich einen Föhn, da habe ich kein Talent für und vor allem keine Geduld für. Ne, man kann zwar alles lernen, aber man muss es ja vielleicht nicht. Und die einfachere Alternative dazu, Content zu vermitteln, weil das war mein Ziel tatsächlich, war Instagram. So. Instagram ist ein sehr effektives Marketing-Tool, wobei ich dazu sagen muss, dass ich gar nicht mit der Intention da dran gegangen bin, sondern ich bin mit der Intention dran gegangen, meinem Frust darüber, dass genau das, worüber hast du ja eben gemerkt, ich mich dann gerne mal ereifere, nämlich, dass ich in Gerichtssälen sitze und irgendwelche umgangsrechtliche Fragen im Sorgerecht und umgekehrt geklärt werden, ich davon einfach genervt war und gedacht habe, das müssen die Leute irgendwie einfach wissen. Wir brauchen irgendwie jetzt eine Wissensdatenbank. Und meine erste Intention war eben, das im Infoportal auf meiner Webseite zu machen. Das ist auch immer noch im Aufbau. Das ist nämlich irgendwie immer ein bisschen komplexer, als das einfach in die Kamera zu erzählen und dann halt mit einem Klick auf Social Media einzustellen. Das heißt, ich kann noch nicht mal beantworten, ob das ein Weg ist, an dem man vorbeikommt. Ich denke, das kann man natürlich. Man kann ja auch eine SEO-optimierte Webseite haben und dadurch Wissen vermitteln. Oder man muss ja auch nicht Wissen vermitteln, aber dadurch Mandate generieren. Ja, ich weiß, mein Bruder, meine Schwägerin, die sind im Wirtschaftsstrafrecht unterwegs. Da geht alles über Netzwerken. Also man braucht halt ein Marketing-Tool, um eine erfolgreiche Kanzlei zu führen. Und es kann auch, bei mir war das früher nur Mund zu Mund, deswegen bin ich eben gar nicht mit der Marketing-Intention an Social Media rangegangen, sondern es hatte sich halt einfach irgendwie rumgesprochen. Aber sozusagen daraus gelernt habe ich, weil wir da natürlich auch ein riesen Wachstum hingelegt haben, dass es unheimlich effektiv ist. Ja, und vor allem, man kann dadurch natürlich sehr effektiv steuern, welche Mandate möchte ich denn? Also ich bin heute in einer super privilegierten Situation, dass ich sage, wenn ich ein Mandat nicht habe, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann nehme ich es halt nicht an.
Ja. Ich glaube, die Effizienz dieses Tools Instagram, TikTok, ich glaube, fast Instagram noch mehr, TikTok ist noch mehr Unterhaltung, hängt stark davon ab, was deine Zielgruppe ist. Also ich glaube auch Wirtschaftsstrafrecht, würde ich mir jetzt auch wahrscheinlich nicht einen Anwalt über Instagram, aber wenn ich jetzt einfach unterstelle, ich bin auf dem Weg in eine Trennung und sehe dich auf Instagram, mich wird das ansprechen. Ich sehe ja, was du alles veröffentlichst. Und dazu kommt, dass klar, wenn ich akuten Beratungsbedarf habe, dann kann ich auch über eine Suchmaschine gehen und guck nach dem Rechtsgebiet. De facto ist es aber unfassbar, wie viel Zeit jeder Mann, mich eingeschlossen, auf diesen Portalen verbringt, ne, auf Social Media Plattformen, um sich einfach auch gewisse Dinge anzugucken. Da suche ich vielleicht noch gar nicht nach einem Anwalt auf einem bestimmten Rechtsgebiet. Ich nehme dich aber wahr, dann folge ich dir. Und dann, wenn es soweit ist, fällt mir das ja auch wieder ein. Was eine ganz spannende Frage ist, die immer und immer wieder an mich rangetragen wird, ich tausche mich ja mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus, ist immer so das Thema, ja, warum sollte ich denn Wissen kostenlos zur Verfügung stellen, sei es in einem Video oder in einem Wissensportal, habe ich ja nur Haftung und keine Gebühren. Ich sehe das komplett anders und ich denke, du auch. Warum machst du das? Vielleicht kannst du das nochmal so allen, die überlegen, soll ich anfangen, soll ich nicht anfangen, so deine Motivation. Weil aus diesem ursprünglichen, ach, ich haue jetzt mal meine Unzufriedenheit raus, ist ja wirklich auch Wissensvermittlung geworden, auch auf Instagram. Warum machst du das, obwohl du damit ja kein Geld verdienst?
Für mich ist die Frage, warum sollte ich es denn nicht machen? Ja, also tut mir ja nicht weh. A, es ist gut für mich, weil es ist natürlich auch ein Marketing-Tool. Und B, wenn ich die Möglichkeit habe, mit verhältnismäßig wenig Aufwand eine Situation zu verbessern, warum zur Hölle sollte ich das denn nicht tun? Aber ich habe da ja auch möglicherweise eine etwas andere Einstellung. Wir haben da ja schon mal drüber diskutiert, über die Frage, wie geht man mit dieser Partyfrage, du bist Rechtsanwältin, ich habe da mal eine Frage um. Und da habe ich dir ja schon gesagt, ich habe da eine ganz friedliche Einstellung zu. Also wenn ihr mich auf einer Party oder sonst wo kennenlernt, ihr dürft mir immer eine Fragenfreitag-Frage stellen. Ich sehe das mit der Haftung auch ehrlich gesagt nicht, weil, also ich meine, dass das keine Rechtsberatung ist, weder auf der Party die eine Frage noch irgendwie einen 1-Minuten-Teaser irgendwie mit einem Tipp auf Instagram, das also sollte, glaube ich, eigentlich jedem klar sein. Und ich habe auch keine Angst davor, mein Wissen zu teilen. Ich mache teilweise auch Ehrenamt. Also ich versuche natürlich, das irgendwie ein bisschen im Rahmen zu haben, aber wenn ich die Möglichkeiten und die Kapazitäten habe, dann halte ich natürlich auch mal einen Vortrag oder dann erzähle ich irgendwie nochmal was dazu, weil man kann ja auch nicht immer nur auf ich gucken, sondern muss vielleicht auch mal überlegen, tut mir das jetzt weh, wenn ich das tue? Und das tut's vielleicht, wenn ich jetzt da, ich sag mal, jede Anfrage nochmal über den DMs irgendwie jetzt aufwendig beantworten würde. Also das kann ich zum Beispiel nicht, ne, sondern da verweise ich eben an die Beratung über die Kanzlei. Aber wenn ich sage, okay, ihr habt jetzt hier einen Raum und ihr habt hier einen Fragensticker und guckt mal, was in den Fragensticker passt, und dann erkläre ich dazu, manchmal ja auch mit dem Augenzwinkern, und manchmal hat es ja auch ein bisschen Unterhaltungswert, und das finde ich auch selber irgendwie manchmal ein bisschen lustig, und es bildet mich selber total weiter, weil ich natürlich gar nicht die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt nur auf meine Kanzlei gucke, so viel Input auch zu bekommen. Also ich lerne ja selber auch von den Fragestellungen. Ich war schon ein paar Mal in einer Situation, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja spannend, das gucke ich jetzt mal nach, ja. Und ich denke einfach, man muss da gar keine Angst vor haben, einfach mal zu sagen, also wenn ich jetzt nach irgendeinem, wie ist das denn bei einem Autounfall, oder ich habe da mal eine arbeitsrechtliche Frage, dann sind meine Grenzen nämlich so gut in place, dass ich da einfach sage, pass mal auf, du, habe ich gar keine Ahnung von. Ich muss ja nicht auf allem Expertin sein, ne? Wenn du mich fragst, hast du einen guten Tipp, wie man eine umgangsrechtliche Regelung findet, wenn einer im Ausland lebt, dann habe ich bestimmt noch mal einen Tipp. So ein 1-Minuten-Tipp halt. Und wenn das dann tiefer geht und wenn es tatsächlich Probleme gibt, die tiefer gehen, dann muss man natürlich in eine Beratung reingehen. Aber das, wenn es mir nicht wehtut, warum sollte ich es nicht tun? Das ist doch für alle gut.
Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, weil du eben ganz viel Input bekommst, Feedback. Dann hast du so ein Gefühl dafür, weil das ist ja eine sehr große Community bei dir. Was bewegt die Leute überhaupt? Ich finde, das kann auch super spannend sein. Und ich glaube, man vergibt sich ja nichts, weil es ist doch völlig klar, dass, genau wie du sagst, die Antwort auf so einen kurzen Fragensticker sowieso keine rechtliche Beratung ersetzt. Ich höre aber das immer wieder aus der Kollegenschaft, dass die sagen, ja, nee, warum soll ich dann Video zumachen, umsonst mein Fachwissen? Ich sehe das komplett anders. Es sind aber auch immer weniger, die so denken. Und ich glaube, dass eben dieser Service, und es ist ja ein Stück weit Service, den du lieferst mit dem Fragenfreitag, auch wenn es immer nur wirklich so kleine Bruchstücke sind, die man in der Zeit beantworten kann, enorm beitragen zu deiner Sichtbarkeit, und damit hast du auch wieder was davon. Lass uns mal beim Fragenfreitag bleiben. Ich beobachte den ja immer und ich finde, es ist jede Woche immer irgendwas wirklich Unterhaltsames dabei. Du machst sowieso alles sehr unterhaltsam, finde ich. Gibt's so Konstellationen, die auch am Fragenfreitag immer und immer wieder kommen? Oder ist es immer komplett bunt gemischt?
Nee, das sind natürlich schon viele Fragen, die sich auch wiederholen. Teilweise, da muss ich jetzt nochmal wieder ein bisschen verstärkt machen, teilweise habe ich es ja auch so gemacht, dass ich dann einfach Beiträge, die ich dazu schon geschrieben oder zur Verfügung gestellt habe, dann verlinke ich die halt einfach nochmal in den Stories, weil natürlich muss man sich ja nichts vormachen. Instagram ist ein unheimlich... Das ist ja ein Short-Content-Tool, ne? Also das ist ja ein unheimlich schnelllebiges Ding. Die wenigsten gehen hin und gucken sich jetzt wirklich sämtliche Beiträge und sämtliche Videos irgendwie nochmal an, es sei denn, sie haben vielleicht gerade ein aktuelles Problem. So, und wenn ich dann da eine Frage zu bekomme, dann verlinke ich da auch einfach schon mal die Antwort. Natürlich sind es irgendwo auch Wiederholungen drin. Aber oft ist es natürlich auch so, dass sie irgendwie nochmal, also die haben manchmal nochmal irgendwie so einen interessanten Twist oder irgendwie das eins, was wirklich bei mir hängen geblieben ist, wo ich davor saß und dachte, wo irgendwie ein getrenntes Paar war und die Kinder waren schon, ich glaube, 16 und 17 und die Mutter fragte mich im Fragenfreitag, ob es denn rechtlich okay wäre, wenn sie mal ausgehen würde, weil der Ex-Mann würde ihr das immer verbieten, weil dann wären ja die Kinder alleine. Und ich dachte so, huh, ja, das ist natürlich, also man steht da irgendwie vor und denkt so, ja klar, irgendwie, und du kannst auch mit deinen Kindern ausgehen, du kannst aber auch ohne sie ausgehen, sie können auch ohne dich ausgehen und fang mal an zu leben. Und das finde ich total spannend, weil das natürlich einfach auch noch mal was zeigt, ne, und auch einfach noch mal einen tieferen Einblick gibt, mit was für Herausforderungen die Menschen sich wirklich beschäftigen müssen, ja, letztendlich. Ich finde es, also natürlich ist das auch, also das ist ja, das kann man natürlich humorvoll beantworten, aber wenn man sich die Struktur, die dahinter steht, und das Schicksal, was dahinter steht, anguckt, ist es auch mal sehr berührend.
Das ist berührend, ist ein guter Punkt. Das vielleicht so mal noch in Richtung grob Ende gedacht. Du hörst ja zum Teil auch wirklich krasse Sachen. Also gerade, wenn es mit Gewalt zu tun hat, manchmal vielleicht auch gegenüber Kindern. Wie schaffst du es, die Distanz zu halten?
Also mental? Immer funktioniert es natürlich nicht. Es gibt schon, also einmal habe ich eine, glaube ich, sehr, sehr große Resilienz einfach entwickelt, ja. Und dabei hilft mir, glaube ich, vergleiche das immer ein bisschen mit dem Ärzten, ja. Also wenn du mich jetzt fragst, ob ich bereit wäre, einem Kind den Schädel aufzusägen, dann würde ich sagen, hell no. Wenn du das irgendwie einem Gehirnchirurg fragst, der weiß, warum er das tut, und dann irgendwie, dann geht's dem Kind hinterher besser, so ungefähr, der ist natürlich eher dazu bereit, ja. Und so ein bisschen ist das für mich das Gleiche, ja. Also wenn ich ein Kind impfe, dann muss ich es dafür spritzen und das ist irgendwie erstmal nicht schön. Und wenn ich eine Situation erlebe mit Kindern, dann ist es erstmal nicht schön. In dem Fall auch für mich nicht schön. Ne? Das ist irgendwie erstmal eine emotional schwierige Situation. Aber ich arbeite ja daran, dass die Situation besser wird. So, und dafür setze ich ja meine professionelle Werkzeugkiste ein. Und das ist so gesehen auch, finde ich, wichtig, dass man da eine gewisse professionelle Distanz zu bewahrt und sich eigentlich zu jeder Zeit im Klaren ist, ich kann mitfühlen, ich darf aber nicht mitleiden.
Oh, das hast du schon.
Dann kann man einfach nicht mehr so gut Lösungen finden, ne? Dann ist man selber mit dem Schmerz beschäftigt. Das darf eigentlich nicht sein. Also natürlich, man muss dann einen gewissen Grad an Empathie muss man natürlich einfach haben. Und das beschäftigt einen natürlich manchmal auch. Aber diese Grenzen sind unheimlich wichtig, um auch mal Das heißt ja immer so schön, auch wenn es eigentlich ein bisschen gemein ist, aber um auch einfach mal des Teufels Advokaten spielen zu können, ne? Also um auch mal in die Schuhe der Gegenseite zu gehen und zu überlegen, okay, was ist denn hier, was ist denn die Intention hinter diesem Konflikt? Eigentlich denkt man ja, sollte es ja keinem Spaß machen, sich teilweise über Jahre vorm Familiengericht zu streiten. Das kostet ein Heidengeld, das kostet unglaubliche Ressourcen, das ist mental belastend. Also warum findet dieser Streit hier gerade statt? Was ist die Struktur, die dahinter steht? Und wenn man das so analysiert, ist man auch eher auf einer analytischen Ebene und nicht auf einer emotionalen, mitleidenden Ebene. Das ist auch immer das Erste, was ich mit meinen Mandantinnen und Mandanten erarbeite, ist, die Sachebene zu etablieren.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst fichte ich das auf Dauer zu sehr an. Jetzt habe ich da völlig ohne es zu beabsichtigen, so ein bisschen Stimmungskiller da mitten reingewirkt. Wollte ich gar nicht. Lass mal zurück zum Thema Spaß kommen. Wie ist es mit den Videos bei dir? Weil du haust wirklich viel raus. Ist das inzwischen für dich, weil du den Status inzwischen einfach hast auf den Plattformen, ist das so ein bisschen Pflicht oder hast du immer noch voll Spaß dran? Ich tippe irgendwie so, wenn man die anguckt, auf Letzteres.
Ja, also ich bin immer in erster Linie in der Kanzlei oder auch bei meinen Fortbildungen und in zweiter Linie auf Instagram. Das merkt man aktuell eben auch wieder. Da hatte ich jetzt eine ganze Zeit, da habe ich es halt schlicht nicht geschafft, wahnsinnig viel Content zu kreieren und dann muss es halt manchmal auch leiden. Das ist das, was ich sage, man muss sich damit abfinden, auch mal zu versagen. Ich glaube, prinzipiell hätte der Kanal das Potenzial, deutlich schneller und besser noch zu wachsen, wenn ich das irgendwie mehr auf Prio 1 setzen würde. Aber das ist nun mal nicht Prio 1, sondern Prio 1 ist bei mir die Situation von Menschen entweder durch die Fortbildungen oder durch meine Beratung zu verbessern. Und ich finde, oder das ist jedenfalls das Ziel des Kanals, ist auch ein Stück weit über Instagram zu machen. Und ich finde, das ist einfach ein unheimlich wichtiges und zu sehr vernachlässigtes Wissensgebiet, gerade wenn es eben ums Kindschaftsrecht geht, weil es auch so wahnsinnig viele betrifft. Deswegen kommt das quasi dann direkt auf der beruflichen 2. Und mir macht es natürlich auch Spaß. Ich krieg wirklich, wirklich, wirklich fast ausschließlich unheimlich tolles Feedback. Und inzwischen muss ich sagen, bekomme ich so super Feedback, nicht nur soll nicht herabwürdigend klingen, sondern begrenzend, nicht ausschließlich von Betroffenen, sondern, und das freut mich besonders, auch von KollegInnen, auch von Fachberatungsstellen, die von JugendamtsmitarbeiterInnen, die den Fragenfalltag nutzen, um irgendwie nochmal einen Tipp für eine schwierige Situation zu bekommen. Und das ist, finde ich, total großartig. Und ich habe eine gut laufende Kanzlei. Es tut mir nicht weh, da ein bisschen Wissen zu teilen. Das macht doch nichts. Ja, das schadet keinem. So, und das sind ja auch, letztendlich sind es Impulse und Gedanken und ja, das macht natürlich total Spaß. Es macht vor allem Spaß, weil ich hatte am Anfang sehr viel Sorge, dass ich mich da mit irgendwelchen ätzendem Hate-Kram und so weiter rumärgern muss. Das kommt vor, aber das geht so unter, das ist mir ehrlich gesagt dann auch Wumpe. Muss ja keiner gucken, ne? Also.
Nee, muss keiner gucken und ich glaube, immer wenn du ein bisschen exponiert in der Öffentlichkeit dich präsentierst, sei es ja auf TikTok oder Instagram, hast du immer so ein paar Hupen dabei, die dir dann was Fieses unten rein kommentieren. Und bei mir ist es momentan viel. Das liegt an der Rechtsstaatskampagne. Und ich denke mir aber jedes Mal, es gibt keine schlechte PR, es gibt nur PR. Und auch jeder nicht so nette Kommentar erhöht A, die Reichweite und löst gelegentlich auch aus, dass die Community dann wiederum was Nettes unten drunter schreibt, ne, um dagegen zu gehen. Ich finde auch, es macht super viel Spaß und ich habe ja keinen direkten Bezug zum Familienrecht, nur über den Podcast und ich freue mich immer, wenn von dir was Neues kommt. Ich habe in letzter Zeit auch gesehen, habe von Carola gar nichts im Feed und dann dachte ich, es liegt am Algorithmus. Und dann gehe ich immer bei dir gucken, ob was Neues da ist. Manchmal ist es so, manchmal liegt es am Algorithmus, obwohl ich Abonnentin bin. Aber ich bin ehrlich, dann gucke ich mir einfach noch meine älteren Fragen Freitag wieder an, um die Zeit zu überbrücken, bis was Neues kommt. Also Leute, ich verlinke euch den Account, guckt unbedingt mal in die Shownotes. Ist ganz viel Mehrwert für alle, egal ob familienrechtlich Betroffene oder einfach nur interessiert. Guckt auf jeden Fall mal rein. Und was wir uns jetzt angucken, zum Schluss hin, wir haben es schon völlig gebombt, Carola, aber es war mir klar. Meine persönliche Lieblingskategorie müssen wir uns noch angucken, die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsinfluencer, Lieblings-Social-Media-Plattformen oder ganz allgemein Lieblingsmenschen. Und von dir wüsste ich gern Folgendes. Ich habe so eine Ahnung, aber ich frage es trotzdem. Dein Lieblingstier?
Ja gut, Lieblingstier ist bei mir nicht so schwer. Ich bin ja in meiner Freizeit, so sie denn stattfindet, begeisterte Reiterin und habe auch ein Pferd. Dementsprechend würde ich das mit Pferd beantworten.
Dann spare ich mir gleich die Frage nach deinem Hobby. Das haben wir jetzt quasi damit schon gedroppt. Wir können aber an der Stelle Lisa ganz lieb grüßen, die auch schon bei mir im Podcast war. Lisa Adlermalm ist ja auch begeisterte Reiterin und Manon Heindorf, glaube ich. Doch, die reitet auch. Sehe ich auch immer auf Instagram. Also ihr müsst unbedingt allen Anwältinnen, die hier im Podcast waren, auf Instagram folgen. Da gibt's nämlich auch ganz viel aus der Freizeit immer zu sehen. Apropos Instagram, ich habe ja immer so ein paar Lieblings Content Creator. Hast du einen Lieblings-Instagrammer? Hast du einen Account, dem wir unbedingt folgen sollten oder mehrere?
Also ich habe natürlich mehrere, die ich immer wieder gerne erwähne und empfehle. Das ist natürlich aus dem fachlichen Umkreis einmal der VAMV insgesamt, aber besonders auch der VAMV NRW. Das ist, glaube ich, vamv.nrw. Dann die Solomütter, die ehrenamtlich ganz viel gerade für Mütter auf die Beine stellen und sich da engagieren. Dann meine Kooperationspartner, die Landgrazien, die ein unglaubliches, modern gedachtes Konzept für aktiven Frauenschutz auf dem Land insbesondere auf die Beine gestellt haben und die eine unglaublich gute, auch psychosoziale Beratungshotline für gewaltbetroffene Frauen anbieten. Es gibt noch so viele mehr, die mich wirklich auch total begeistern. Ich bin auch inzwischen, muss ich sagen, begeisterte Userin selber, weil ich das sehr inspirierend einfach finde.
Geht mir genauso.
Ich natürlich recht interessant, habe ich gehört, hat auch einen Account.
Ich könnte es tatsächlich auch gar nicht sagen. Ich muss sagen, in meiner Follow-Liste sind wahnsinnig viele Kolleginnen. Ich finde, es gibt so viele Anwältinnen mit überragenden Accounts. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Es sind wirklich, wirklich viele. Frau Rechtsanwältin P., Frau Rechtsanwalt Christiane Eimers. Christiane Eimers ist bei mir mit ihrem Content, der häufig gar nicht wirklich juristisch ist, sondern es ist ihr Thema Mindset. Liebe ich sehr. Dich habe ich sowieso schon genannt, deswegen sitzt du heute hier. Wir kennen uns ja letztlich auch über Instagram. Und das finde ich das Allergroßartigste an Social-Media-Plattformen. All diese tollen Frauen, denen ich folge auf Instagram, sind natürlich auch tolle Kollegen dabei, hätte ich im wahren Leben nie kennengelernt, auf die wäre ich nie aufmerksam geworden. Und ohne die gäbe es wahrscheinlich diese Vielfalt in meinem Podcast nicht. Also ich würde sagen, 80% kenne ich über Social Media. Tolle.
Ich muss auch sagen, das ist für mich einer der größten Benefits von Social Media, ist tatsächlich das Netzwerk, was darüber entsteht, und die Möglichkeit, sich unkompliziert zu vernetzen, auch mal auszutauschen. Ja, und da ist so, also gerade im Familienrecht hat man ja nicht unbedingt nur so diese kollegiale Seite untereinander, sondern da gibt's auch gerne mal Hauen und Stechen. Aber nicht auf Instagram tatsächlich. Also ist für mich auch eine ganz gute Erfahrung, muss ich sagen, weil da eigentlich so der Austausch und der Support, der gegenseitige, im Vordergrund steht.
Das ist mir auch aufgefallen, finde ich auf Instagram richtig großartig unter Kolleginnen, der Austausch, gegenseitige Inspiration und Support finde ich outstanding, richtig, richtig gut. Ein letztes L haben wir noch, Carola. Wenn du denn deine Fortbildungen alle hinter dich gebracht hast für deine Community, wenn Instagram abgearbeitet ist, all deine Mandate und du hast ein bisschen Freizeit und reitest nicht gerade, sondern möchtest in Urlaub, dein Lieblingsland, wo ist Carola, wenn sie Urlaub hat?
Auf der Welt unterwegs, auf der Welt zu Hause. Also Reisen, ne, ich sage immer, ich habe die großen drei R's in meinem Lieblings, unter dem L, ne, unter der Lieblingskategorie, Recht, Reiten, Reisen. Und Reisen liebe ich sehr. Ich liebe es auch sehr, meiner Familie, meinen Kindern die Welt zeigen zu können, auch wie ich sie schon erleben durfte durch die verschiedenen Auslandseinsätze. Als nächstes steht Afrika auf dem Plan, weil meine Kinder langsam groß genug sind, um Malaria-Prophylaxe im Zweifelsfall nehmen zu können. Das habe ich vorher da so ein bisschen ausgegrenzt. Ansonsten ist Panama ein All-Time-Favorite für mich. Die USA liebe ich sehr. Ja, Südostasien ist ein absoluter Traum. Also die Welt ist einfach spannend. Geht raus und guckt sie euch an.
Das war eigentlich das perfekte Schlusswort. Da kann man gar nichts mehr hinten anfügen. Sehe ich genauso. Liebe Carola, ich danke dir sehr für dieses inspirierende, offene und auch unterhaltsame Gespräch. Ich habe heute wieder wirklich viel Neues gelernt, so wie bei jedem Gast. Ich danke dir sehr und ich denke, unsere Lauscher haben es auch alle genossen. Apropos Lauscher, noch ein Wort an euch. Für tagesaktuelle Infos besucht uns unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und natürlich auch über jede gute Bewertung. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und jetzt neu TikTok. Überall unter dem Namen Recht unterstrich interessant. Werft mal einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, ein Blick in die Shownotes. Ich habe euch alle Kanäle von Carola, ich habe ihre Homepage und ein paar Dinge, über die wir gesprochen haben, für euch zusammengestellt. Carola, ich danke dir für diesen zauberhaften Plausch, made my day. Und ich glaube, wir müssen, sage ich jetzt schon, wir müssen irgendwann Nachklapp machen und dann vielleicht auch mal so ein bisschen Wissensvermittlung, Problemanalyse und noch ein bisschen mehr in die Fälle gehen, die du so auf dem Tisch hast. Das fände ich ganz spannend. Ich glaube, das sollten wir machen.
Jederzeit gerne.
Ich danke dir. Auf bald.
Dankeschön.